ARD Sounds.
Wir blicken heute hinter die Kulissen. Und zwar hinter die Kulissen des G7-Gipfels. G7, das sind die Staats- und Regierungschefs der führenden westlichen Industrienation. Und die haben sich mit Gästen in Frankreich im Ort Evian getroffen. Bundeskanzler Merz war auch dabei und am Ende ziemlich zufrieden. Aber womit eigentlich? Was bringen solche Treffen wirklich? Und warum sind alle mal wieder um Donald Trump herumgetanzt? Zu den größten Kritikern der G7-Gipfel gehört die Linke. Jetzt steht ihr Parteitag an. Die Linke wählt dort einen neuen Parteichef. Und eigentlich könnte sie zufrieden sein, denn sie hat gerade ordentliche Umfragewerte. Aber es droht Streit über die Nahostpolitik. Darum geht es heute bei Berlin Code, eurem Politik-Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio. Ich bin Linda Zervakis und die Politikentschlüsseler an meiner Seite sind heute Dagmar Pepping und Alexander Buttwig. Schön, dass ihr da seid. Hallo ihr zwei.
Hallo Linda.
Hi Linda.
Wir nehmen diese Folge übrigens am Freitagvormittag auf und wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt es gerne weiter, liked oder bewertet uns und abonniert ihn auf eurer Lieblingsplattform.
Hallo, I'm the boss.
Ja, er wird mit Hallo gegrüßt und antwortet mit Ich bin der Boss. Klar, wer das auf dem G7-Gipfel rausgetrötet hat, genau, Donald Trump. Dagmar, du hast von dort für die ARD berichtet. Was war das für eine Situation, in der Trump sich zum Boss erklärt hat?
Es war der Mittwoch, der zweite Gipfeltag. Man sollte früh morgens anfangen mit einer Arbeitssitzung. Und wer ist nicht gekommen pünktlich? Donald Trump. Der hat die im Raum eine Stunde warten lassen, bis er dann da rein ist und dann dieses I'm the Boss sagte. Und wenn man dann die Gesichter der anderen da sah, ein bisschen gute Miene zum schlechten Spiel, würde ich mal sagen. Dieses leichte Lachen da drauf. Und ja, der Boss ist reinmarschiert und dann konnte mit einer Stunde Verspätung die Sitzung endlich anfangen. Das hat übrigens den ganzen Zeitplan dieses zweiten Gipfeltages nach hinten geschoben. Das war ja kein besonders witziger Auftritt, fand ich.
Ja, vielen Dank, Mr. Boss, denkt man da nur. Ihr habt beide ja schon von G7-Gipfeln berichtet. Erklärt mal kurz, was ist das eigentlich für eine Veranstaltung? Wie sieht das aus und was für einen Aufwand ist nötig, um das alles irgendwie auf die Beine zu stellen?
Also ich war jetzt das erste Mal da. Ich hatte schon vorher gehört, was das für ein Riesenaufriss ist, so eine Veranstaltung zu machen. Und muss dazu sagen, Evian ist eine kleine Stadt, ein Kurort, 10.000 Einwohner, ungefähr 50 Kilometer von Genf entfernt. Und man kann sich das überhaupt nicht vorstellen, was das für ein Aufwand war. Die ganze Region ist abgesperrt worden. Unglaubliche Sicherheitsvorkehrungen, eben auch, weil Donald Trump dort war. Tausende Journalisten waren vor Ort. Riesige Sicherheitskontrollen, Checkpoints, um sozusagen das Tagungshotel, das hat einen ganz tollen Blick über den Genfer See, um das abzusichern. Das war wie so ein Hochsicherheitstrakt, mehr oder minder von der Stadt Genf bis nach Evian. Ich hatte mir das so nicht vorgestellt, dass das so gigantisch ist mit den Vorbereitungen, die da gemacht wurden.
Ich war 2022 beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau und hatte da auch das Gefühl, dass so gerade die Sicherheitsvorkehrungen schon extrem sind und wirklich, dass da ganz viel Polizeikräfte unterwegs sind. Aber jetzt habe ich mir nochmal angeschaut, wie viel Polizei jetzt in Evian dabei war und Sicherheitskräfte und habe das Gefühl, das hat sich nochmal gesteigert. Ich habe mal geschaut, im Einsatz waren unter anderem 1000 Militärangehörige, fast 500 Motorradpolizisten, 64 Einheiten der mobilen Gendarmerie und der französischen Bereitschaftspolizei, Flussstreifenboote, Cybercrime-Ermittler, Beamte für Terrorismusbekämpfung, Sprengstoffexperten, Spürhunde, Drohnenpiloten, Hubschrauber natürlich, Spezialeinheiten sowie Spezialisten für nukleare und chemische Gefahren. Insgesamt 16.000 Sicherheitskräfte waren da vor Ort. Die Kosten sind offiziellen Angaben bislang noch nicht beziffert, aber ich würde mal tippen, auf einen Bierdeckel passt das zumindest nicht.
Das war auch echt der Hammer. Also wenn man, ich war dann an dem Pressezentrum unterhalb von diesem Hotel, das man eben nicht betreten durfte als Journalist, außer man hatte Begleitung zum Pressestatement des Kanzlers. Da waren Hunde im Einsatz. Man musste, die Taschen wurden abgeschnüffelt nach Sprengstoff. Es wurde geguckt, ob man Chemikalien in der Tasche hat. Da musste dann nochmal durch Röntgengeräte durchgehen, wie am Flughafen. Das war wirklich eine halbe Stunde warten, bis man da durch die Sicherheitsschleuse gekommen war, um überhaupt zum, sozusagen zum Aufenthaltszelt der Journalisten gehen zu können. Das war ein unfassbarer Sicherheitsaufwand. Und natürlich überall, wo der amerikanische Präsident ist, gibt es da nochmal sozusagen eine Sicherheitsstufe obendrauf.
Also das hört sich ja schon irgendwie nach Totalflash an, aber gab es noch was, was dich am meisten überrascht hat, Dagmar?
Also da auch mit den tausenden Journalisten da zusammen zu sein, ja, die ganze Crew, was aus Amerika gekommen ist, man sieht, was sich CNN da sozusagen auftischt an Technik und an Men- und Woman-Power, das war beeindruckend, aber auch, was mich wirklich sehr überrascht hat, war, es waren ja noch andere Länder zu Gast. Es waren ja nicht nur diese 7 größten Industriestaaten, sondern man hatte sich auch noch Indien eingeladen, Brasilien, Südkorea. Und dann zu sehen, dass der indische Premierminister kommt mit auch einer riesigen Begleittross von Journalisten und zu sehen, was immer noch für ein Interesse an diesem Gipfel herrscht. Das ist wirklich das Treffen der mächtigsten Leute der Welt. Und das hat mich wirklich auch, ja, wirklich beeindruckt, auch zu sehen, wie begeistert auch zum Beispiel die indische Delegation davon war, an diesem Tisch der Mächtigen zu sitzen und wie das auch da als Ehre empfunden wurde, dabei sein zu können.
Also ich finde auch besonders beeindruckend ist gerade diese Vielzahl an Sprachen, die man da vor Ort hört und wahrnimmt. Da fühlt man sich wirklich so wie die Welt vereint in einem Zelt, in diesem internationalen Pressezelt. Und ich kann mich noch erinnern, als ich da auf Schloss Elmau war, da hatten die so für die ganzen Fernsehanstalten Aufsagerpositionen nebeneinander aufgebaut. Und ich stand dann an einer Position, neben mir stand ein Kollege aus Japan, auf der anderen Seite stand ein Kollege aus Frankreich. Und ich habe mich dann versucht, die ganze Zeit auf meinen deutschen Text zu konzentrieren, während neben mir Japanisch und auf der anderen Seite Französisch gesprochen wurde. Also es ist schon beeindruckend, aber auch toll, sich dann mal mit den Kollegen so nebenbei zu unterhalten. Und in diesen Pressezelten sind nicht nur Journalisten, sondern da sind auch NGOs vor Ort, die da auch noch so ein bisschen ihre Sichtweise auf die Dinge versuchen zu verbreiten, damit man eben nicht nur den Blick der Staats- und Regierungschefs dort bekommt.
Und ich habe es geliebt, wenn die Franzosen immer sagten, Präsident Trump. Da musste ich immer so selig vor mich hinlächeln, Präsident Trump.
Also bevor wir gleich inhaltlich auf den Gipfel schauen, weil auf diesen Gipfeln werden ja die wichtigsten Themen der Weltlage besprochen. Man sieht dann ja von außen später diese Gruppenfotos und dann gibt es die Abschlusserklärung. Vielleicht könnt ihr noch einmal sagen, wie viele Wochen Arbeit stecken eigentlich in diesen 3 Gipfeltagen?
Da stecken Monate Arbeit drin. Das wird vorbereitet, wirklich minutiös von Leuten, die heißen die Sherpas. Das ist ja wie im Himalaya, das sind diejenigen, die den Leuten hoch auf den Gipfel helfen. Diese Sherpas, das sind hochrangige Beamte aus dem Kanzleramt, die haben das mit ihren Partnern aus den anderen Ländern vorbereitet. Und in diesem Fall, weil man eben auch versucht hat, Donald Trump, Präsident Trump, ein bisschen einzuhegen, war das zwischen den anderen 6 Ländern ganz genau vorbereitet. Zum Beispiel, als es um das Thema Ukraine ging, da wurde genau gesagt, wer fängt an zu sprechen, wer ergänzt, welche Botschaft gibt man dann Trump mit, um ihn sozusagen auf die eigene Seite zu ziehen. Das war alles genau vorbereitet und da fließen Monate Arbeit zusammen auf diese 2 Gipfeltage und das ist schon eine irre Arbeit, die da reinfließt in der Vorbereitung.
Ja, und diese Sherpas, die haben sich erstmals wohl Ende Januar getroffen zu einer gemeinsamen Arbeitssitzung. Und der deutsche Chef-Sherpa, der heißt übrigens Levin Holle und sitzt als persönlicher Beauftragter des Kanzlers für den G7-Gipfel auch im Kanzleramt, ist also ein ganz enger Vertrauter des Kanzlers. Und der war unter anderem vorher im Bundesfinanzministerium unter Wolfgang Schäuble und dann später noch Finanzvorstand bei der Deutschen Bahn. Also das sind wirklich auch hochrangige Beamte, die dann damit beschäftigt sind.
Und hat der dann auch Friedrich Merz beraten? Weil, wenn wir uns zurückerinnern, Trump hatte ja in dieser Woche Geburtstag, er ist 80 Jahre alt geworden. Und Friedrich Merz hat ihm ein Deutschland-Trikot mit der Nummer 47 überreicht. Ist das einfach nur ein nettes Geschenk? Ist das moderne Diplomatie oder ist das einfach nur peinlich?
Also die Journalisten, die das gesehen haben, die empfanden das ein bisschen als ein Fremdschämen-Moment, weil das war auch genau inszeniert von Friedrich Merz. Er hat auch extra seinen eigenen Fotografen, den man auch mitnimmt auf so einen Gipfel, den Fotografen des Kanzleramtes mitgenommen. Er wollte unbedingt dieses Bild haben, wo er, Donald Trump, dieses Trikot der deutschen Nationalmannschaft mit der Nummer 47, weil eben Donald Trump der 47. Präsident der USA ist, überreicht hat. Er wollte dieses Bild haben, hat er noch drunter geschrieben, we are all on the same team, also wir sind alle in derselben Mannschaft. Da kann man sich, wenn man auf die letzten Jahre mit Donald Trump zurückschaut, fragen, sind wir das wirklich? Also die Journalisten, die mitgereist sind, empfanden das ein bisschen als Schleimerei und ein bisschen peinlich, weil die anderen haben ihm kein Geschenk übergeben. Das war irgendwie, fand ich, ein komischer Moment. Ich kann auch nur hoffen, dass das Trikot passt.
Ja, wobei, ich finde, da wird so ein bisschen zu schnell der Stab über Friedrich Merz gebrochen, weil ich denke mir so, wir alle wissen, wie dieser Donald Trump tickt. Der will halt Aufmerksamkeit, der will ein bisschen Bewunderung. Die Franzosen haben da diesen schönen Begriff, man muss jemanden in Fellrichtung streicheln. Nun mag das bei dem Pfiffi von Donald Trump ein bisschen schwierig sein, die richtige Fellrichtung zu erwischen. Aber dennoch finde ich, wenn das sozusagen der Preis dafür ist, dass sich Donald Trump in so einer Runde wohlfühlt, dass er die Aufmerksamkeit bekommt, die er haben will, dann meine Güte, sollen sie ihm ein Trikot schenken.
Und, aber hast du sein Gesicht gesehen?
Ja, das stimmt, aber das ist ja auch wieder diese Attitüde. Attitüde von Donald Trump, dieses so sich bloß nichts anmerken lassen und so, ja natürlich, ich habe das sogar erwartet, dass ihr mir hier besondere Geschenke macht und dass ihr mich hofiert. Und daher, ja, meine Güte, die Nummer 47, wissen wir auch, wird eh selten aufgestellt. Also meistens ist sie gar nicht im Kaderplan drin. Also deshalb, ja. Also ich finde es nicht so schlimm.
Also ich glaube, jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen, was alles hinter den Kulissen los war. Jetzt kommen wir mal aufs Inhaltliche. Also was ist da eigentlich bei rausgekommen? Es gab eine gemeinsame Gipfelerklärung zu Iran und zur Ukraine. Und das hier hat Bundeskanzler Merz gesagt und der klang ziemlich zufrieden.
Das war ein hartes Stück Arbeit, aber es hat sich gelohnt, denn es ist das erste Mal überhaupt seit dem Amtsantritt von Präsident Trump, dass wir bei einem G7-Gipfel eine gemeinsame Erklärung abgeben und eine gemeinsame Sprache finden zu den großen außen- und sicherheitspolitischen Fragen unserer Zeit. Das finde ich ist wirklich ein Erfolg.
Also es gab ein Rahmenabkommen mit dem Iran, das am Mittwochabend von Donald Trump unterzeichnet wurde. Und was steht da jetzt genau drin, Dagmar?
Ja, das muss man auch nochmal klar machen. Dieses Rahmenabkommen, das ist nicht auf dem G7-Gipfel unterzeichnet worden, sondern am Abend nach der Abreise von Donald Trump. Der ist nochmal von Präsident Macron nach Versailles in die Nähe von Paris eingeladen worden auf das Schloss. Da gab es ein Abkommen zwischen Iran und der US-Regierung, diese Rahmenvereinbarung. Das hat ja mit dem G7-Treffen erstmal gar nichts zu tun. Das ist dann dort unterzeichnet worden. Und ich pick nur ein paar Kernpunkte raus bei diesem Rahmenabkommen. Das eine ist eine Waffenruhe zwischen Iran und den USA. Dann soll die Straße von Hormuz, diese Meerenge, wieder freigegeben werden für den Schiffsverkehr. Das ist ganz, ganz wichtig für die Lieferung von Öl aus der Region. Das soll wieder geöffnet werden, in Klammern. Diese Straße von Hormuz war offen, bevor es diesen Krieg gab. Also jetzt wird etwas wiederhergestellt, was vor diesem Krieg schon offen war. Und was ich sehr interessant fand, Iran soll einen Wiederaufbaufonds bekommen mit 300 Milliarden Euro Umfang, um wieder die Schäden zu beseitigen, durch diese wochenlangen, monatelangen Beschuss entstanden sind. Das sind so die Kernpunkte dieses Rahmenabkommens, das zwischen Iran und den USA dann am Abend nach dem G7-Gipfel auf Schloss Versailles unterzeichnet wurde von Donald Trump. Ich glaube, dieses Foto, wie er da seine markante Unterschrift Donald Trump unter dieses Rahmenabkommen setzt im Schloss Versailles, das könnte ihm noch richtig wehtun in der Innenpolitik, denn die Reaktionen in den USA auf dieses Rahmenabkommen sind verheerend für Donald Trump, auch aus der eigenen Partei. Die Republikaner sagen, das ist der schlimmste außenpolitische Fehler seit Jahrzehnten. Andere sprechen von einer Kapitulation, dass die Vereinigten Staaten von Amerika vor dem Iran kapituliert haben. Also da auf Schloss Versailles, ausgerechnet dort zu unterschreiben, das könnte für ihn noch wirklich nach hinten losgehen.
Jetzt muss man aber dazu sagen, eigentlich war er ja auf Schloss Versailles eingeladen zu diesem Abendessen, anlässlich der Unterzeichnung des Unabhängigkeitsvertrags der USA, weil der wurde ursprünglich auch mal auf Schloss Versailles unterzeichnet. Nur natürlich die Deutungshoheit übernehmen jetzt gerade andere.
Und sind damit jetzt die Iran-Probleme alle gelöst?
Ja, eigentlich noch überhaupt gar nicht. Also es wurde jetzt ein Papier unterzeichnet. Papier ist, wie wir alle wissen, geduldig. Also man muss erst mal gucken, was folgt jetzt daraus? Inwieweit setzt der Iran jetzt auch das Ganze um? Also wird die Straße von Hormuz tatsächlich freigegeben? Und inwieweit sollen dann auch die Verbündeten in Zukunft da eingebunden werden?
Ja, genau. Also spielt Deutschland da eine Rolle bei der Sicherung des Abkommens?
Also Deutschland hat ja immer gesagt, das ist nicht unser Krieg, die folgen sehr wohl und deshalb hat man sich auch bereit erklärt, an einer Mission in der Straße von Hormuz sich zu beteiligen mit zwei Schiffen der Marine, unter anderem mit dem Minenjagdboot Fulda und dem Versorgungsschiff Mosel. Die sind auch beide schon im Roten Meer und aktuell nehmen die wohl Kurs auf den Hafen von Djibouti, wo die dann eben stationiert sein sollen. Aber ob die überhaupt zum Einsatz kommen, ist auch noch vollkommen unklar, weil erstmal muss der Iran sagen, ja, ist total okay für uns, wenn ihr vor unserer Küste da Minen räumt. Und dann ist auch noch die Frage, braucht es dafür eventuell so etwas wie eine internationale Resolution der UN oder braucht es dafür nochmal einen anderen Auftrag? Da streiten sich auch gerade so ein bisschen die Gelehrten.
Und also, der Bundestag muss dann auch noch zustimmen, wenn die Marine da helfen würde. Also da ist noch ein ziemlicher Weg zu gehen. Und man hat jetzt erst auch mal noch 60 Tage, Iran und die Vereinigten Staaten haben jetzt 60 Tage Zeit sich gegeben, um ein richtiges Abkommen zu schließen. Und da bin ich echt gespannt, ob sie das hinkriegen. Also, wie es Alex gerade gesagt hat, wir haben bisher nur ein Papier, mehr ist es nicht.
Viele Fragezeichen dann doch noch am Ende. Jetzt kommen wir nochmal wieder zurück zum Gipfel. Denn in der Gipfelerklärung ging es außerdem um den Ukraine-Krieg und um weitere Sanktionen gegen Russland. Warum das?
Die Einschätzung von allen am Tisch, und das schließt offenbar auch Donald Trump ein, war, dass Russland diesen Krieg militärisch nicht gewinnen kann und dass gerade sozusagen sich das Blatt wendet zugunsten der Ukraine. Und Volodymyr Zelensky, der Präsident der Ukraine, war auch zu Gast in Evian. Er war am Dienstag da, hat an der Sitzung teilgenommen und da hat man eben zusammen besprochen, dass man den Druck auf Russland erhöhen will, um irgendwann jetzt in der nächsten Zeit ja vielleicht auch Verhandlungen zu starten, damit dieser fürchterliche Krieg ein Ende findet. Und das war ein Moment, Zelensky mit den G7-Vertretern im Raum, wo man eben besprochen hat, wie man den Druck auf Russland erhöhen kann, damit eben diese Angriffe aufhören.
Trump zieht da mit?
Er hat nicht widersprochen, so hat es Friedrich Merz aus diesen internen Sitzungen berichtet. Und man war ja auch total stolz, dass man jetzt gemeinsam diese Erklärung gefasst hatte mit allen 7. Ich muss dazu sagen, im letzten Jahr zum Beispiel hat es eine solche Erklärung auf dem G7-Gipfel nicht gegeben.
Dass Donald Trump ja sogar frühzeitig abgereist.
Er ist abgereist vom Gipfelort in Kanada. Dieses Mal ist er geblieben und alle 7 haben gemeinsam diese Erklärung unterzeichnet oder mitgetragen. Das hat man schon als riesigen Erfolg, als Fortschritt bewertet auf diesem Gipfel in Evian.
Und da sind wir wieder bei diesen langwierigen Vorbereitungen. Ne? Also man hat wirklich es geschafft, vorher so eine Art 6:1 Verhältnis herzustellen. Also die anderen G7-Partner auf der einen Seite und die USA mit Donald Trump auf der anderen Seite. Und hat sich genau angeschaut, okay gut, was ist diesmal eventuell eine gute Strategie? Denn Trump will ja auch was von uns, nämlich gerade in Bezug auf den Iran-Krieg. Und so hat man es, glaube ich, diesmal geschafft, ihn dann auch auf seine Seite zu ziehen und ihm auch dort was abzuverlangen.
Dann lasst uns doch jetzt nochmal zum Abschluss drauf schauen, was solche Gipfel dann eigentlich, die ja mit wahnsinnig viel Aufwand verbunden sind, was wir nun gehört haben, überhaupt bringen können. Sind das nur schöne, machtvolle Bilder, die da entstehen? Wir haben mal Armin Laschet gefragt, den Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, und Olaf Scholz, den früheren Bundeskanzler.
Ich weiß, dass es bei den G7-Formaten auch wirkliche Gespräche gibt. Und da sind manchmal sogar die, die sich in keinem Beschluss, in keinem Ergebnis niederschlagen, die wichtigsten.
Aber die Sitzungen sind ja nun schon über mehrere Tage, wo man so intensiv zusammen ist wie sonst eigentlich nie. Und deshalb hat es einen Wert.
Ja, wie seht ihr das? Weltpolitik oder doch sehr teures Networking?
Also ich war am Anfang wirklich skeptisch, was das bringt, auch gerade vor dem Hintergrund, was das kostet, was man auch mit dieser Region da anstellt, 3 oder 4 Tage lang so eine ganze Region lahmzulegen, für was, für schöne Bilder. Aber nachdem ich jetzt dort war und eben auch von den Mitarbeitern von Merz dann gehört habe, wie man mal zusammenstand, mal auf der Terrasse, mal beim Abendessen, mal trifft man sich auf dem Sofa und redet einfach mal im ungezwungenen Rahmen und nicht immer im Licht der Kamera, muss ich sagen, finde ich es eigentlich gut, dass man überhaupt in dieses Gespräch kommt. Denn wir sind in einer wilden Zeit, wo teilweise Recht nicht mehr eingehalten wird, wo auch eine gewisse Sprachlosigkeit ja auch Einzug gehalten hat in die Weltpolitik. Und sich dann dort zu treffen, finde ich gut. Aber was man wirklich überlegen muss, ist, ob man nicht Orte findet, wo man mit weniger Aufwand diesen Gipfel abhalten kann. Wichtig halte ich ihn aber nicht in diesem Umfang. Das ist einfach irrwitzig.
Alex, was sagst du?
Ja, ich finde, man darf die Bedeutung von so einem Gipfel jetzt nicht unbedingt immer daran messen, was Donald Trump am Ende gesagt hat oder was Donald Trump macht, weil, wie ihm gerade auch schon in den Tönen anklang, die wichtigen Gespräche, die finden meistens gar nicht in dieser großen Runde statt, sondern es gibt immer viele Einzelgespräche am Rande des Gipfels und da wird tatsächlich ja auch vieles beschlossen, was dann vor Ort noch gar nicht umgesetzt wird, sondern es sind so die ersten Anbahnungen für gemeinsame Projekte. Und man darf ja eben nicht vergessen, es sind nicht nur die großen Wirtschaftsnationen, G7, die vor Ort sind, sondern es sind ja als Gäste auch einige Schwellenländer da. Dagmar hat schon gesagt, es war Ägypten da, es war Brasilien da, Indien, Kenia war da, Südkorea. Und auch mit diesen Ländern kommt man ja zusammen und nimmt sich ein Stück weit gemeinsam wahr, guckt auf die Interessen des anderen und guckt eben auch, wie man ein Stück weit die Probleme lösen kann, welche gemeinsamen Angänge man da findet. Na klar, man löst dort nicht alle Probleme, die es auf der Welt gibt, aber ich glaube trotzdem, dass es ein ganz wichtiger Punkt ist, dass dort die Staats- und Regierungschefs dort mal so eng zusammenkommen.
Niemand kritisiert die G7-Gipfel so hart wie die Partei Die Linke. Könnte sein, dass das auch beim anstehenden Parteitag am Wochenende in Potsdam noch eine Rolle spielt. Aber noch wichtiger ist der Nahostkonflikt, sprich Israel und die Palästinenser. Jan van Aken, der noch Parteichef, möchte diese Linie hier vertreten.
Es muss Kritik an Israel möglich sein, weil es in Gaza und im Westjordanland Völkerrechtsverbrechen gibt, Kriegsverbrechen gibt. Das müssen wir massiv kritisieren. Wir müssen auch fordern, dass die Bundesregierung endlich den Druck auf die israelische Regierung erhöht. Und gleichzeitig sagen, irgendwie, es gibt keinen Platz, weder in unserer Partei, noch in Deutschland, noch in Europa, noch irgendwo auf der Welt für Antisemitismus.
Alex, du beobachtest die Linke. Was meinst du, hat das Thema das Potenzial, den Parteitag zu sprengen?
Das Potenzial hat es auf jeden Fall, denn keine andere Partei bewegt der Nahostkonflikt so stark wie die Linke. Die Parteiführung, die hat diesmal versucht, das Thema schon vorab abzuräumen. Die hat einen gemeinsamen Antrag eingebracht, der dann dort beschlossen werden soll. Der versucht so alle Positionen, die es in der Linken gibt, zu umarmen. Also da steht zum einen drin ein klares Bekenntnis zum Existenzrecht Israels. Es steht drin, dass Antisemitismus klar verurteilt wird, aber gleichzeitig wird eben auch scharfe Kritik an der Regierung Netanjahu geübt und eben auch ein Recht für die Palästinenserinnen und Palästinenser auf einen eigenen Staat gefordert. Da bin ich mal gespannt, ob es diese Strategie diesmal tatsächlich bringt, die Diskussionen klein zu halten. Meine Vermutung wäre eher nicht, weil die Linke, die ist nun mal eine sehr diskussionsfreudige Partei und wir haben da viele unterschiedliche Strömungen in dieser Partei, die sich gerade auch bei diesem Thema zeigen.
Okay, du beobachtest für uns den Parteitag, also werden wir dann mal gucken, wie heftig diese Debatte am Wochenende sein wird. Die Parteiführung hat ja aber auch noch ein anderes Thema, das ihr total wichtig ist. Sie will ja auch über die Zukunft der Partei sprechen und über die Frage, wie die Linke ihren überraschenden Aufschwung dauerhaft sichern kann. Und dafür hat sie einen sogenannten Leitantrag vorgelegt. Also das ist das zentrale Papier, mit dem die Partei beschreiben will, wohin sie in den nächsten Jahren steuern möchte. Parteichefin Ines Schwertner erklärt das so.
Die Fabel, die Jan van Aken und ich eingebracht haben, nämlich die der drei kleinen Schweinchen, nämlich das Steinhaus zu bauen. Es reicht für uns nicht, ein Holzhaus zu haben.
Alex, hilf mir bitte beim Übersetzen. Wer sind für die Parteichefin die drei kleinen Schweinchen? Und wie passt dieses Bild mit dem Steinhaus zur Partei?
Also ich weiß nicht, ob Ines Schwertner jetzt sich konkret jemanden hinter den drei kleinen Schweinchen vorstellt und die irgendwie benamen möchte. Sie meint damit ja diese bekannte Kinderfabel, ne, mit den drei Schweinchen, wo sich das eine zuerst ein Strohhaus baut, dann kommt der Wolf und pustet das um, dann baut das nächste ein Holzhaus, dann kommt wieder der Wolf und pustet das um, bis dann mal ein Schweinchen ein Steinhaus baut. Da geht dem Wolf dann sprichwörtlich die Luft aus. Und die Linke sieht sich eben aktuell noch sehr weit vorne. Man muss noch mal bedenken, die Partei kommt ja vor 2 Jahren aus einem Umfragetief. Die lag, als Jan van Aken und Ines Schwertner dort das Zepter übernommen haben, bei 3% in den Umfragen. Teilweise waren die gar nicht mehr messbar. Und dann haben die es geschafft, innerhalb kürzester Zeit wirklich ja, eine fulminante Aufholjagd hinzulegen. Bei der Bundestagswahl haben sie dann überraschend 8,8% geholt. Mittlerweile sind sie zweistellig im Bundestrend. Und nicht nur die Umfragewerte zeigen eben einen Aufwärtstrend, sondern auch die Mitgliederzahlen.
Über 120.000, das ist, glaube ich, mehr als eine Verdopplung. Also sie sind wirklich so dermaßen gewachsen in letzter Zeit, eben auch mit sehr vielen jungen Leuten der Partei. Das muss irgendwie auch gemanagt werden. Man muss diese Partei auch irgendwie zusammenhalten und ja, professionalisieren, wenn man so viele neue, junge Mitglieder hat.
Genau, und das ist eben so ein erster Aufwärtstrend, den man da in der Partei spürt. Und da sagt Ines Schwertner eben, ja, aber aktuell ist es noch so ein Holzhaus, was wir haben. Weil, wer die Linke kennt, die hatten in der Vergangenheit immer wieder ihre Auf- und Abs. Und da sagt eben Ines Schwertner jetzt, wir sind eher gerade beim Status Holzhaus. Also da ist ein bisschen was da, aber so richtig solide ist es noch nicht. Und wir wollen jetzt rausgehen, uns in der Bevölkerung weiter verankern. Wir wollen uns bei den Gewerkschaften vernetzen, bei anderen NGOs, um so eben ein wirklich starkes Fundament zu kriegen, ein Steinhaus zu werden, das man dann eben nicht mehr so leicht umpusten kann.
Der Parteitag findet in Potsdam statt, in der Metropolishalle.
Hätte man sich schöner nicht ausdenken können,
ja,
oder?
Was hat das für eine Bedeutung?
Ja, diese Metropolishalle ist am Rande des Filmpark Babelsbergs in Potsdam und benannt nach dem Stummfilm von Fritz Lang, Metropolis aus den 20er Jahren ist der, so ein Schwarz-Weiß natürlich noch. Und da geht es um den Klassenkampf. Da geht es um Arm gegen Reich. Es ist eine dystopische Zweiklassengesellschaft, die da gezeichnet wird. Und das hätten sich natürlich die Parteitagsmacher gar nicht besser ausdenken können, dass jetzt die Halle auch noch diesen Namen trägt. Denn die Linke, die will ja auf ihrem Parteitag zu Sozialprotesten aufrufen. Sie will die Partei der Sozialproteste werden und einen Gegenentwurf zu dem geben, was eben gerade die Bundesregierung dort an Reformplänen hat, wo sie eben ganz klar sagt, das ist Kürzungspolitik, das ist eben die Axt an den Sozialstaat setzen. Und da wollen sie mobilisieren und dagegen angehen.
Und natürlich aber wahrscheinlich auch gegen die AfD, oder?
Ja, auch das natürlich. Wobei, da haben sie auch noch ein ganz anderes spannendes Thema, was dort behandelt werden soll, nämlich die Begrenzung von Abgeordnetendiäten. Da wollen sie sich auf dem Parteitag einigen. Ist noch nicht ganz klar, wie hoch denn das nachher sein soll.
Was heißt das? Also was bedeutet das?
Ja, also die Diät hat nichts mit Essen zu tun, sondern mit dem Geld, was ein Abgeordneter bekommt. Das ist ein recht üppiges Geld und da will man einen Deckel drauf tun.
Genau, Jan van Aken und Ines Schwertner, die beiden Parteichefs, sie machen das aktuell auch schon freiwillig, deckeln ihr Gehalt, so bei knapp 3.000 Euro ist das. Und den Rest tun sie dann in den Sozialfonds und das wird dann für Projekte genutzt, aber auch für Menschen, die irgendwie sagen, du, ich habe da gerade irgendwie ein Problem und könnt ihr mir mal helfen? Und dann wird da geguckt, ob eben man auch Geld dafür aufwendet. Und sie haben halt festgestellt, dass dieses Thema nicht nur bei ihrer eigenen Klientel zieht, sondern auch gerade bei Menschen, die AfD wählen. Und da hofft die Linke eben auch darüber ein Stück weit, diese Klientel dort anzusprechen, ohne eben die Position der AfD zu übernehmen. Denn das ist ja das, was die Linke eigentlich immer zum Beispiel der CDU vorwirft, dass wenn die CDU AfD-Wähler ansprechen will, dass sie dann klassische AfD-Positionen auch übernimmt. Mhm. Die Linke versucht es jetzt auf eine andere Art und Weise.
Jetzt gehört ja zum Parteitag nicht nur die Frage, wohin die Linke will, sondern es geht auch um die Frage, wer sie künftig führen soll. Denn Jan van Aken hört als Parteichef auf und da ist natürlich die Frage, warum? Also im ARD-Deutschland-Trend liegen die Linken bundesweit bei 10%, ziemlich ordentlich. Und die Partei, hast du eben selber gesagt, wirkt stabiler als je zuvor. Also warum geht er gerade jetzt?
Also das hat gesundheitliche Gründe. Er geht da jetzt nicht ins Detail. Er sagt nicht, dass es lebensbedrohlich ist, aber er muss kürzer treten und hört jetzt nach einer, wie ich finde, wirklich erfolgreichen Zeit an der Spitze zusammen mit Ines Schwertner auf. Die haben es wirklich geschafft, diesen völlig zerstrittenen Haufen zusammenzuführen, das relativ ruhig zu halten, konstruktiv zu halten. Und der Mann, muss man auch sagen, ist einfach eine Type. Also das ist ja, ist er aus
Der nette Onkel von nebenan ist er wirklich, ne? So ein bisschen.
Ah, aber im St. Pauli-Kapuzenpullover mit einer gewissen Hamburger Schnoddrigkeit. Also ich fand, der Mann hat es wirklich auch geschafft, neben Heidi Reicheneck, finde ich, so das zweite Gesicht der Linken zu werden und eine richtige Marke zu werden im Politikbetrieb. Also ich finde, es ist für die Partei ein Verlust.
Ja, er hat sich ja auch gerade so mit einem Satz in die Herzen der Linken gespielt. Er hat nämlich fast bei jeder Pressekonferenz, fast bei jeder Parteitagsrede oder auch bei jeder anderen Gelegenheit, hat er diese Rede angefangen mit dem Satz, mein Name ist Jan van Aken und ich finde, es sollte keine Milliardäre geben. Und das erweicht natürlich gerade das linke Herz und bringt das zum Beben. Und dass Jan van Aken eben auch kein Schnacker ist, sondern dass er das wirklich auch lebt, also dass er nicht nur von Umverteilung spricht, sondern dass eben auch im Sinn hat, das zeigt er eben gerade auch diesen Punkt, dass er auf einen Teil von seinem Gehalt verzichtet und das eben für soziale Projekte spendet.
Und wenn ihr jetzt nicht direkt wisst, wie dieser Jan van Aken klingt, wir haben euch mal ein paar Töne rausgesucht, wo man ziemlich gut raushört, dass er ein Mann der klaren Worte ist.
Mein Name ist Jan van Aken und ich finde, es sollte keine Milliardäre geben.
Die entscheidende Frage ist, wie geht man mit der CDU um? Das ist ja so eine verlogene Partei. Und ich glaube, dieses Hoch der AfD hat ganz viel auch mit der CDU zu tun. Und wenn denn jetzt Jens Spahn auch noch sagt, man muss die AfD normalisieren, muss die wie eine normale Partei behandeln, das sind Faschisten, mit denen arbeitet man nicht zusammen.
Ja, ich finde, da hört man ja, ne, diese klaren Worte auf der einen Seite, ja klar. Aber Jan van Aken beherrscht eben auch das Florett, was eben so einen gewissen linken Populismus angeht. Immer auch mit ein bisschen einfachen populistischen Forderungen um die Ecke kommen. Ich erinnere mich zum Beispiel noch, als damals Donald Trump irgendwie uns hier so ein bisschen geärgert hat mit den Zöllen. Da hat er vorgeschlagen, dass man doch die ganzen Golfplätze von Donald Trump jetzt in der EU sperren soll. Wo man sich schon fragen kann, okay gut, was soll das jetzt genau bringen und wie soll das eigentlich gehen? Aber das ist ihm auch ein bisschen wurscht. Der knallt halt dann irgendwie so eine Forderung raus und guckt, was dann eben hinten rauskommt. Ähnlich ist es ja eben auch bei seiner Lieblingsforderung mit der Vermögensteuer. Die bringt er ja eigentlich auch als Antwort auf jedes Problem, wo man sich auch fragt, okay gut, auch dieses Finanzinstrument ist irgendwann mal aufgebraucht. Also naja, es klingt immer ganz nett, was er sagt, aber manchmal muss man es auch nochmal hinterfragen.
Ja, aber er weiß, wie Medien funktionieren, wie man da reinkommt, auch als die kleinste Partei im Deutschen Bundestag. Das, finde ich, hat er gut gemacht und hinterlässt wirklich für seinen Nachfolger, der jetzt in Potsdam gewählt werden soll, wirklich große Schuhe.
Ja, und der Nachfolger, der gewählt werden will, der heißt Luigi Pantisano. Der kommt aus Waiblingen in Baden-Württemberg und der klingt so.
Ich will die Arbeiterinnen und Arbeiter für die Linken zurückgewinnen. Die Menschen haben mittlerweile die Schnauze voll von der etablierten Politik.
Okay, also der kommt da auch ein bisschen rotzig rüber. Erzähl mal, was ist das für ein Typ, der Pantisano?
Der ist Städteplaner gewesen, war bisher eher in der Landes- und Kommunalpolitik in Baden-Württemberg unterwegs und ist dann jetzt eben durch diesen Wahlerfolg bei der Bundestagswahl in den Bundestag gekommen. Und mir ist er aufgefallen als jemand, der auch im Bundestag in Debatten gerne mal freche Zwischenrufe macht, hat dafür auch schon Ordnungsmaßnahmen kassiert, weil er da ein bisschen über die Stränge geschlagen hat. Also jemand, der auch ziemlich nach vorne drängt und er glaubt, dass er da auf diesem Parteitag in Potsdam die Mehrheit bekommt, um jetzt der Mann an der Seite sozusagen von Ines Schwertner, der anderen Parteispitze, zu stehen. Und ich bin wirklich mal gespannt, was er da so in den nächsten Monaten so liefert.
Dann schauen wir uns jetzt mal ein bisschen die Stimmung in der Partei an. Da gab es ja immer richtiges Theater bei der Linken, kann man sagen, als Sarah Wagenknecht noch da war. Die war Chefin der Linken im Bundestag. Und das ist bei den meisten Parteien getrennt von der Parteiführung. Jetzt macht das im Bundestag Heidi Reicheneck, also die Frau, die, muss man sagen, schneller spricht als ihr Schatten.
Aller politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert. Das ist es, was sie tun!
Also wir haben sie jetzt nicht schneller gespult, die redet wirklich so schnell. Ne? Man könnte
den Eindruck haben, alt werde. Ich kann ihr nicht folgen, auch wenn die im Bundestag spricht. Ich versuche mitzuschreiben, ich komme nicht hinterher.
Das Schöne ist, eine Kollegin hat mit ihr mal hier im Haus ein Interview gemacht. Das nennt sich das Interview der Woche, läuft bei uns auch, kann man auch als Podcast hören. Und die hat sich tatsächlich für dieses Interview mit Heidi Reicheneck extra noch Zusatzfragen vorbereitet, also viel mehr, als sie normalerweise nutzt, weil sie eben Sorge hatte, die würden nicht ausreichen. Und tatsächlich war es auch so. Also sie hat wirklich all ihre Fragen braucht, um dann auf die Zeit zu kommen.
Also in diesem O-Ton übrigens, falls ihr euch fragt, was, in welchem Zusammenhang war das, da hat sie Friedrich Merz attackiert, als die Union gemeinsam mit der AfD abgestimmt hat. Also ist auf jeden Fall eine Frau mit sehr viel Strahlkraft. Und was würdet ihr sagen, wie ist das Verhältnis zur Parteiführung?
Also das Verhältnis ist sehr gut. Das ist auch der Unterschied zur Vergangenheit und ist auch Jan van Aken und Ines Schwertner zu verdanken. Die haben es eben geschafft, ein Team aus Partei- und Fraktionsführung zu machen. Also Jan van Aken, Ines Schwertner sind die Parteivorsitzenden, Heidi Reicheneck und Serun Pellmann sind die Fraktionsvorsitzenden und die arbeiten wirklich eng zusammen, stimmen sich immer ab, treffen sich regelmäßig. Sie sind ja auch alle im Bundestag, also da sind die Wege jetzt auch nicht besonders weit. Und in der Vergangenheit war das eben komplett anders. Da war immer das Spiel Fraktion gegen Partei, diese berühmte Pressekonferenz, wo dann Sarah Wagenknecht irgendwie gesagt hat, so entschuldige, das ist jetzt ja aber die Pressekonferenz der Fraktion und ist dann dem Parteivorsitzenden ins Wort gefallen. Also das ist jetzt nicht mehr so, sondern da gibt es wirklich eine enge Abstimmung und eine Vertrauensbasis.
Und trotzdem dürfte sie ein bisschen besorgt auf den Herbst schauen, auf die nächsten Landtagswahlen im September. Die sind ja in Sachsen-Anhalt, in Berlin und in Mecklenburg-Vorpommern. Welche Herausforderungen stehen da für die Partei an?
Das wird eine knifflige Zeit, denn die Linke könnte in die Situation kommen, zum Beispiel in Sachsen-Anhalt, da wird am 6. September gewählt, zu einer Art Mehrheitsbeschaffer zu werden für den Ministerpräsidenten Sven Schulze von der CDU, falls der überhaupt die notwendigen Stimmen dafür bekommt und nicht die AfD, vielleicht sogar die absolute Mehrheit in Sachsen-Anhalt kommt. Da muss man sich das mal vorstellen, wenn dann die Linke sozusagen der Mehrheitsbeschaffer ist für eine Regierung, die CDU geführt wird. Das ist für die ganz schön knifflig.
Und gleichzeitig wollen die hier in Berlin ins Rote Rathaus. Die Chancen sind jetzt auch nicht so abwegig, sagen wir mal. Sie wollen hier die regierende Bürgermeisterin stellen. Und dann würden die hier in Berlin quasi eine klassisch linke Politik machen und würden aber eventuell in Sachsen-Anhalt eine konservative Politik unterstützen. Und das kann natürlich auch eine Zerreißprobe sein, denn du musst das ja auch immer deiner Basis erklären, warum du vielleicht in Sachsen-Anhalt das machst und in Berlin was ganz anderes.
Ja, und in Mecklenburg-Vorpommern, da sind sie jetzt gerade noch in der Landesregierung zusammen mit der SPD von Manuela Schwesig. Da ist natürlich die Hoffnung, dass man da irgendwie in der Regierung bleiben kann. Aber auch da ist sozusagen der Hauptkonkurrent die AfD, die auch in Mecklenburg-Vorpommern auf Platz 1 liegt. Aber die nächsten Wochen, Monate werden für die Partei wirklich spannend zu sehen, Wie weit wird man bereit sein zu gehen, um in den Bundesländern überhaupt eine funktionierende Landesregierung ohne Beteiligung der AfD hinzukriegen?
Ganz interessant daran finde ich aber auch, wie sich die Linke in Sachsen-Anhalt so ein Stück weit in ihrer Kampagne schon darauf vorbereitet. Die haben jetzt gerade eine Kampagne, die mit dem Wort Heimat wirbt. Also ein Wort, was eigentlich nicht bei der Linken verortet wird, sondern eher bei der CDU, vielleicht auch bei der AfD. Und ich finde, das ist so ein Stück weit auch schon die ausgestreckte Hand hin zur CDU, zu sagen eben so, naja, pass auf, wir sind nicht die linken Holzköpfe. Ihr könnt mit uns reden, wir können gemeinsame Projekte machen. Und auch wir haben ein Verständnis von unserem Sachsen-Anhalt und auch wir haben eine Vorstellung, wo es mit unserem Land hingehen soll.
Okay, also das sind tatsächlich, wie du schon gesagt hast, Dagmar, spannende Wochen und Monate, die da noch auf uns warten. Dann jetzt noch der Parteitag. Wie fassen wir diese Folge am besten zusammen? Vielleicht mit Die Linke baut ein Steinhaus, Donald Trump war der Boss und wir haben versucht, das alles einigermaßen verständlich zu entschlüsseln. Alex Budwig, Dagmar Pepping, vielen, vielen Dank euch für eure Entschlüsselungskünste heute. Danke euch.
Tschüss, Linda.
Ciao, Linda.
Und euch natürlich danke fürs Zuhören. Und ja, wenn euch Berlin-Code gefällt, dann erzählt gern anderen davon. Abonniert uns oder lasst uns ein paar Sterne da. Und ich habe natürlich noch einen Podcast-Tipp für euch. Und zwar der zweite Gedanke bei ARD Sounds. Meine Kollegin Natascha Freundl bringt da jede Woche zwei Menschen zusammen, die kritisch und konstruktiv debattieren. Über alles, was unser Miteinander betrifft. Ich bin und bleibe Linda Zervakis und sage Tschüss, bis nächste Woche.